NDR Kultur. Das Gespräch.
Heute mit Andreas Schwietzer und mit einem Big Band-Nerd. So bezeichnet er sich nämlich selbst. Nickt das schon ein bisschen? Jörn Markussen-Wulff ist zu Gast bei NDR Kultur, Posaunist, Arrangeur und Dirigent. Und ja, toll, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich kann ja schon mal sagen, wir kennen uns ein bisschen länger. Ist schon ein paar Jahre. Das heißt, ich verfolge natürlich auch deine Karriere und jetzt ist da sozusagen der nächste Schritt erfolgt, könnte man sagen. Du bist jetzt künstlerischer Leiter in der Doppelspitze mit Theresia Philipp beim Bujazzo, beim Bundesjazzorchester. Und das ist eine besondere Aufgabe. Da haben doch plötzlich alle mal hingeguckt. Was ist denn daran so besonders?
Also in erster Linie ist das eine große Ehre, ehrlich gesagt. Also es ist halt so, wenn ich so Leuten erzähle, die wenig mit Musik zu tun haben, sage ich immer, das ist ein bisschen sowas wie die Jugendnationalmannschaft vom Jazz in Deutschland. Und dann jetzt bin ich halt quasi Nationaltrainer. Das ist ein bisschen, also das ist ein bisschen albern, aber das trifft es irgendwie schon, weil das ist halt das Bundesjazzorchester vereint die in Anführungszeichen besten NachwuchsmusikerInnen im Jazz in Deutschland zu einer Band für 2 Jahre und da können sie dann weiter wachsen und besser werden. Und ich darf das mitgestalten jetzt in Zukunft künstlerisch, darf die Band leiten, darf mitentscheiden, was die Schwerpunkte sein sollen, was sollen die lernen, was sollen die mitnehmen aus der Band. Das ist natürlich eine krasse Ehre, wenn man mal bedenkt, also das wurde, ich glaube, 1987 oder 88 gegründet von Peter Herbertsheimer, der hat das ewig gemacht und danach gab es so eine Handvoll weitere Leiter in und ich bin jetzt, glaube ich, der 6. Und das ist schon echt eine Ehre.
Die erste Projektphase ist im Herbst. Hast du da schon Pläne, wenn du sagst Schwerpunkte? Wo soll es da hingehen?
Ja, das ist lustig, weil wir hier im NDR sind. Das wird eine Arbeitsphase zusammen mit der NDR Big Band.
Ah, das ist ja auch nicht deine erste Zusammenarbeit mit der NDR Big Band, by the way.
Nee, genau. Das traf sich jetzt irgendwie ziemlich gut, weil das stand schon vorher fest, dass das sein wird, bevor ich den Job gekriegt habe. Mhm. Und als sie gefragt haben, ob ich da Bock drauf habe, habe ich natürlich gesagt, ja, mache ich sofort, weil die Jungs und die Dame vom NDR, die kenne ich gut. Und wir proben quasi eine Woche lang zusammen in Heeg, in NRW und in der Big Band probt ihr Programm und wir proben unser Programm und dann mischen wir die Bands. Mhm. Dass quasi die Bujazzos, die Profis aus der Rundfunkband kennenlernen, mit denen zusammenspielen dürfen, von denen lernen dürfen, Workshops kriegen von denen. Da freue ich mich sehr drauf. Das wird eine schöne Woche.
Was heißt denn das Nachwuchsschmiede beim Bujazzo? Also sind das alles Leute, die wir dann später auf der Bühne erleben werden?
Ja, also den größten Teil gehe ich fest von aus. Also die brennen alle unfassbar für die Musik und für ihr Instrument. Kann natürlich trotzdem sein, dass jemand dann noch irgendwann sagt, hier, ich habe doch Bock auf was anderes. Was ehrlich gesagt in diesen Zeiten noch völlig okay wäre. Aber vom Anspruch her, vom Niveau, was die machen wollen, sind die alle auf dem Weg zum professionellen Musiker, zur professionellen Musikerin auf jeden Fall.
Was kommt denn da für eine Generation? Also wenn du dir die jetzt anguckst, beziehungsweise du bist ja auch noch Hochschuldozent in Weimar, hast auch Lehrtätigkeiten in Hannover und München schon hinter dir. Also du kennst ja so ein bisschen den Nachwuchs tatsächlich oder diejenigen, die dann eben auf die Bühne gehen oder vielleicht in andere Felder. Was ist denn das für eine junge Jazz-Generation, die da gerade in Deutschland heranwächst?
Also was mir ganz besonders auffällt, jetzt gerade in der Bujazzo-Generation, die ich jetzt schon einmal noch als Gast erleben durfte, als ich da eine Arbeitsphase gemacht habe, und auch bei den Studis, fällt mir auf, dass die alle gut auf sich und ihr Umfeld aufpassen. Also jede Musikform ist ja schon geprägt durch individuelle Künstlerinnen und Künstler. Das heißt, da spielt Ego auf jeden Fall eine Rolle. Und zu meiner Generation, also als ich selber im Bujazzo gespielt habe, war das schon so, dass es auch viel um höher, schneller, weiter, wer ist der Beste, die Beste, die Trompeten am hinten über ihre Instrumente gecheckt, wer hat die coolste Trompete, wer hat die besten, ausgecheckte Technik, Saxophone haben geguckt, wer kann wie schnell spielen. Die Posaunen waren immer am coolsten, ich bin ja Posaunist.
Natürlich.
Das war cool, weil bei Posaunen gibt's sowas irgendwie nicht so doll, dass die waren alle so, und was trinkst du so? Das war immer entspannter. Also heißt nicht, dass das war auch damals cool, das war trotzdem auch eine tolle Band, ne? Aber das fällt mir richtig auf jetzt, dass die jetzige Generation echt darauf achtet, dass sich alle wohlfühlen, wenn sie miteinander Musik machen. Also, dass jeder auch seinen Platz bekommt, seinen Raum bekommt, sich zu entfalten, aufgepasst wird, dass keiner hinten rüberfällt oder sich irgendwie, dass irgendwie Baustellen entstehen. Und das finde ich toll, weil das ist was unserer Szene guttun wird, wenn sich das noch mehr durchsetzt.
Ist das überhaupt eine Entwicklung, die sich auch zeigt in der Jazzszene, vielleicht deutschlandweit, vielleicht aber sogar auf Hannover bezogen? Du hast ja hier an der Musikhochschule studiert und ja, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass ich sag mal vor 15, 20 Jahren die Szene hier sehr zerzaust war, also überhaupt nicht irgendwie so zusammengearbeitet hat. Da hat sich ja in den letzten Jahren schon wahnsinnig viel geändert. Also wie nimmst du die Szene wahr? Wie hat sich das vielleicht verändert in Hannover oder eben auch in Deutschland? Vielleicht eben auch mit diesem Blick auf das Miteinander.
Ja, eigentlich ist Hannover eine gute Blaupause dafür, weil genau was du sagst, war es halt früher so, es gab halt einige große Player und jeder hat so seins gemacht. Es wurde aber wenig miteinander gearbeitet. Jeder hat sich seinen Vorteil so ein bisschen gesucht. Und das hat sich wirklich geändert. Also ich habe schon jetzt bei der Jazzwoche, die ja unser Verein, die JMI macht.
Die JazzmusikerInnen-Initiative Hannover, genau.
Da ist zum Beispiel so, wir haben ein Riesenteam von Leuten aus der Szene, die uns mithelfen, damit dieses Festival funktioniert. Da ist eine richtige Community entstanden um dieses Festival drumherum. Und das merkt man dann in der Szene, dass man einfach zusammenarbeitet, dass es auch zum Beispiel die Grenze oder die Hemmschwelle geringer wird, auch mal zu fragen, hey, ich brauche Hilfe, kannst du mal das und das machen? Oder ich habe keine Ahnung davon, kannst du mal da und so. Das ist ein schönes Miteinander. So, und das ist in anderen Städten auch so. Leipzig ist auch so ein Ort, der sehr in diese Richtung wächst und da passen die auch gut auf sich auf. Und generell in Deutschland, also die Szene ist noch nicht da, finde ich, wo sie hin könnte, wo sie sein könnte. Aber es gibt viele Menschen in der Szene, also zum Beispiel die Deutsche Jazz Union hat da auch einen Schwerpunkt drauf, dass wir gucken, ey, wie können wir uns gut vernetzen, wie können wir ein Miteinander schaffen, wo sich wirklich alle wohlfühlen. Thema Gleichberechtigung zum Beispiel im Jazz, auch ein großes Thema. Und da geht's voran. Das hat sich definitiv geändert.
Was bedeutet das für die Kulturförderung? Also wenn ihr jetzt für den Jazz Förderung beantragt, dieses Miteinander, ich meine, der Kuchen ist klein, muss man sagen, sehr, 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 sehr klein. Gerade, also überhaupt im Kulturbereich, in Niedersachsen sowieso, Niedersachsen an zweitletzter Stelle mit 85 Euro pro Kopf Ausgaben für die Kultur. Die freie Kultur wird mit 0,02% des Gesamtetats gefördert, also 0,02%.
Krass, oder? Das ist, wenn man nachdenkt, das ist echt, da kriegt man Kopfschmerzen, ey.
Also der Kuchen, und dann noch die Jazzszene, also der Anteil am Kuchen ist wahnsinnig gering. Tut sich da was bezüglich Förderung, weil die Leute mehr zusammenarbeiten?
Also jetzt im Augenblick leider nicht. Was daran liegt, dass das Geld überall nicht mehr wird. Was sich aber ändert oder wo, also da müssen wir hin, finde ich, die Synergien können noch besser genutzt werden. Also wenn man mehr miteinander arbeitet, dass man einfach das Geld, was da ist, besser nutzt. Na, also wenn jetzt, keine Ahnung, wir haben eine Summe X, die auszugeben ist und wir haben 580.000 Anträge. Und bei diesen Anträgen ist immer Geld für Organisationen und sowas mit drin. Wenn man zum Beispiel hinkriegen könnte, dass sich Leute zusammentun und sich eine Orga teilen, dass dann das Geld, was man dann kriegt, sozusagen, dass einer oder eine ein bisschen Geld dafür bekommt, mehrere Anträge zu stellen oder zu bearbeiten sozusagen und dadurch insgesamt Kosten gespart werden.
Aber ist das nicht immer, also in der Kultur, das ist so mein Eindruck, sind die Synergien da ja eh schon sehr gebündelt. Also es gibt sowieso auch schon viele, die versuchen, Grundkosten tief zu halten, indem sie kooperieren oder versuchen, irgendwie sich zusammenzutun? Oder täuscht der Eindruck? Du guckst mich gerade so ein bisschen...
Ja, aber was meint man, die sich zusammentun? Also im Augenblick ist eher so, man sucht Kooperation, damit man überhaupt Förderung bekommen kann. Ne? Also man braucht halt irgendwie, keine Ahnung, wenn man eine Förderung beantragt bei Stiftungen, muss man, kann das eine natürliche Person, so heißt das ja, normalerweise gar nicht machen, sondern braucht einen gemeinnützigen Verein oder eine Rechtsform, die das dann beantragen kann sozusagen. Das heißt, allein schon deswegen braucht man einen Kooperationspartner. Das ist auch wichtig und richtig, dass man das macht. Mir geht es eher darum, wenn wir als Community, als Jazz-Szene noch besser zusammenarbeiten und dadurch, also zum Beispiel Hannover hat gerade seit ein paar Jahren diesen tollen neuen Raum, die Rampe in der Gerhardstraße. Das ist ein Raum, den hat sich die Szene selbst erarbeitet. Also da haben einige Leute aus der Szene, ganz vorneweg Arne Pünter, unser ehemaliger Geschäftsführer von der JMI, hat gesagt, hier, wir brauchen ein, in Anführungszeichen, House of Music, wo wir professionellen Musikerinnen in Hannover einen Platz bieten können. Nicht nur zum Spielen, sondern auch zum Arbeiten. Deswegen ist der Untertitel auch Coworking Space für MusikerInnen. Und sowas meine ich mit Synergien. Das ist aus der Szene, das haben wir uns, also mit wir sage ich die Szene, uns selber erarbeitet über die Jahre und dieser Raum ist Gold wert, weil das ist ein Kreativraum, in dem wir unabhängig oder relativ unabhängig von städtischer Förderung, also natürlich bekommt der Ort auch ein bisschen Förderung, aber das meiste kommt aus Mitgliedsbeiträgen oder Mieten, Mieteinnahmen und sowas. Damit können wir uns einen eigenen Kulturraum schaffen, in dem wir unabhängig unsere Musik und unsere Kunst gestalten können. Und das ist, finde ich, wirklich was, was für die Zukunft wichtig wird, dass jeder versteht, dass wir selber, und zwar selber meine ich die Jazzszene, wir sind selber dafür zuständig, unseren Kulturraum zu schaffen. Früher gab es halt Clubs, die haben angerufen, hey, willst du bei uns spielen? Wir haben Geld für dich. Diese Zeiten sind vorbei. Leider. Wäre geil, wenn es nicht so wäre, aber es ist. Und das heißt, wir müssen Alternativen schaffen. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit.
Mhm. Ein anderer wichtiger Baustein für dich ist Musikvermittlung. Das willst du auch so ein bisschen versuchen im Bujazzo zu etablieren oder da versuchen, Fokus drauf zu legen. Wie stellst du dir diese gelungene Musikvermittlung vor? Warum ist das auch wichtig, dass eben junge Musikerinnen und Musiker da schon sehr früh mit in Berührung kommen und auch den, ja, vielleicht den Wert oder die Chance darin erkennen?
Ja, das schließt ja eigentlich super an das an, was wir vorher besprochen haben. Wenn wir selber nicht dafür sorgen, dass Menschen unsere Musik verstehen können und warum wir das machen, wer soll es denn sonst erklären? So, was denn, wenn wir es nicht vermitteln, wer soll es sonst machen? Und wir sind schon selber dafür zuständig, dass wir Publikum generieren, dass wir Publikum finden für unsere Musik, weil sonst macht das halt überhaupt keinen Sinn mehr. Dann können wir halt für uns im Proberaum ein bisschen spielen. Mhm. Und deswegen gehört für mich Musikvermittlung total klar zu so einem Portfolio eines professionellen Musikers, einer professionellen Musikerin dazu. Also es ist nicht so, man kann das machen oder das, sondern das gehört dazu. Genauso wie Unterrichten auch, also Musikpädagogik an sich auch einfach dazugehört. Das kann man nicht mehr trennen. Früher, auch wieder in der Zeit, wo jeder ein bisschen so für sich gemacht hat, gab es immer die, die es nicht schaffen auf dem Markt, die unterrichten dann, um ihr Geld zu verdienen. Und diese Zeiten sind erstens vorbei. Und das war damals schon nicht richtig, ehrlich gesagt, diese Trennung. Aber jetzt ist es noch absurder zu versuchen, das zu trennen. Weil das gehört einfach zusammen. Wir sind dafür zuständig, Publikum zu generieren. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen verstehen können, was wir machen. Und dazu müssen wir uns überlegen, wie können wir das möglichst gut vermitteln. Und deswegen, also ich bin großer Freund von einer, in Anführungszeichen, zeitgemäßen Musikvermittlung. Also wie kann ich hip, weil es geht eigentlich darum.
Was ist ein hippe zeitgemäße?
Im Frühjahr habe ich mit der NDR Big Band durfte ich ein Kinderkonzert gestalten. Da habe ich Musik geschrieben, ein Haus voller Jazz, hat ultra Bock gemacht. Und da habe ich mit Luigi, mit dem Baritonspieler, gesprochen und er meinte, ja, ich verstehe immer nicht, warum muss man für Kinder schlechte Musik spielen? Also so als Beispiel für schlechte Musikvermittlung von früher, weil so von wegen, ja, dann spielt ihr in der Big Band Kinderlieder und alle freuen sich dann. Das hat auch seine Berechtigung, das ist cool, dass es das gibt. Mhm. Aber das ist ja nicht das, was wir vermitteln wollen. Wir wollen ja vermitteln, was ist das Tolle, warum lieben wir Jazz? Und das ist ja nicht, weil wir Kinderlieder spielen, sondern und dann ist die Frage, wie kriegen wir das hin? Wir spielen unsere Musik, die wirklich cool ist, die wir toll finden und wie können wir die so präsentieren, so gestalten, dass es auch für Kids funktioniert. Weil nur dann generieren wir ja Publikum auch für die Zukunft oder neue MusikerInnen, die Bock haben, das zu machen. Und ich bin voll davon überzeugt, man kann das schwerste Material so gestalten, dass es auch für Kids oder für Menschen, die eigentlich keinen Zugang dazu haben, trotzdem einen Zugang dazu finden.
Jörn Markussen-Wulff ist zu Gast. Jazzmusiker aus Hannover, geboren im wunderschönen Laboe an der Küste in Schleswig-Holstein. Du darfst gern zwischenklatschen, wenn du möchtest.
Da kommt leichter Patriotismus durch bei mir, Lokalpatriotismus.
Warum liebst du Jazz? Du hast gerade gesagt, wir müssen ja vermitteln, warum wir Jazz lieben. Und wie bist du dazu gekommen? Das sind natürlich zwei verschiedene Fragen.
Genau, ich fange mal mit dem Jazz an. Also für mich ist Jazz, oder das Tolle an Jazz ist für mich die Interaktion einer Gruppe, quasi das Reden miteinander durch Musik und Improvisation. Also ich finde so toll, also jetzt leider, da ich jetzt fast nur noch Big Bands leite und schreibe, spiele ich nicht mehr Posaune so richtig, aber als ich noch Posaune gespielt habe, fand ich es halt unglaublich cool, auf der Bühne zu stehen und im Moment mir Sachen zu überlegen, die was ausdrücken, eine Geschichte zu erzählen. Die Amis sagen immer, you have to tell a story. Und man hat immer so, ja, erzähl mal. Aber es stimmt. Das ist ja eine Emotion, die ich ausdrücke. Und das in der Gruppe, miteinander zu gestalten, im Moment, das ist eine unglaubliche Stärke von diesem Genre. Das liebe ich über alles. Jetzt zum Beispiel beim Schreiben versuche ich genau das einzubinden. Wie kriege ich es hin? Wenn ich eine Big Band habe, muss ich das ja organisieren. Die brauchen schon Noten. Ich kann jetzt nicht nur sagen, spielt mal irgendwas, wird schon schön werden. Aber wie kann ich das so gestalten, dass trotzdem Interaktion und Improvisation in diesem Kontext von Notenmaterial trotzdem noch eine große Rolle spielt? Das finde ich zum Beispiel gerade eine total spannende Aufgabe.
Und wann hat bei dir das so angefangen mit der Musik? Weil du bist ja auf einem Hof aufgewachsen, tendenziell nicht in einem Umfeld, wo viel Musik gemacht wurde. Doch, eigentlich schon. Also dein Papa. Andere Musik, genau.
Nee, musikalisch in meiner Familie schon. Also mein Papa spielt seit 50 Jahren irgendwie Yachthorn und so. Hat sogar eine Yachthorngruppe geleitet, ganz lange. Und meine Mama spielt Flöte und singt und so. Und ich habe ganz früh auch Flöte gelernt und Heimorgel. Wir hatten bei uns eine Heimorgel. Ja, das genau. Also schon musikalisch, aber natürlich null Jazz. So.
Und
aber
wahrscheinlich auch nicht mit diesem Gedanken, dass man mit Musik Geld verdient, nee, oder dass man das hauptberuflich macht. Also ich glaube, das war eher so mein Impuls. Wollte deinen Eltern natürlich nicht die Musikalität absprechen.
Ja, das stimmt. Ich hatte auch lange zu kämpfen mit meinem Vater vor allen Dingen, bis er mir zugetraut hat, das willst du beruflich machen? Ja, will ich. Ja, okay. Das war tatsächlich lustig. Ich hatte mal eine Tour. Also es wird ja auch lang noch ein bisschen im Studium. Also die haben mir alles erlaubt. Die haben alles ermöglicht. Die haben auch, ich konnte auch studieren, was ich wollte. Ich habe ja Musik studiert und haben die alles unterstützt. Die sind toll. Mhm. Aber da gab es schon Zweifel, ob das wirklich die richtige Entscheidung ist. Und da, zuerst habe ich Lehramt studiert. Also ich wollte Lehrer werden. Mhm. Und da fand ich, ja, das ist gut. Das ist ein sicherer Job. Mhm. Und dann habe ich eben gesagt, doch nicht. Ich will doch Musiker sein. Oder Jazzmusiker in der freien Szene sein. Und dann war Fadi immer so ein bisschen so, ja. Und dann, das weiß ich noch genau, da bin ich Weihnachten nach Hause gekommen, direkt von der Tour. Da war ich 2 Wochen in Portugal auf Tour und wir haben die Gage bar ausgezahlt bekommen. Und dann bin ich halt mit irgendwie ein paar tausend Euro nach Hause gekommen. Irgendwie so.
Ja, du kannst es ruhig auf den Tisch legen.
Und dann mein Vater wieder so, ja, willst du denn machen und so. Und dann habe ich halt ihm gezeigt, was ich verdient habe in den 2 Wochen. Und dann war so, ah, okay. Weil als Bauer ist man ja auch Freiberufler. Ja. Also das ist ja vergleichbar auf eine Art, auch wenn es natürlich eine völlig andere Arbeit ist sozusagen. Aber das hat er verstanden, irgendwie so, ja stimmt, das ist ja, das Geld wird generiert über was, und man muss halt dafür sorgen, dass das Geld reinkommt.
Ja,
über deine Leistung. Danach wurde es besser.
Na gut, und dann kam ja der Moment, wo du gesagt hast, Lehramt, ja, aber eigentlich will ich schon gerne in die freie Szene. Was war da vielleicht der ausschlaggebende Moment?
So einen Moment kann ich gar nicht benennen. Also ich kann nur sagen, dass das überhaupt keine Entscheidung gegen Lehramt war, weil ich mir das echt gut hätte vorstellen können, Lehrer zu werden. Weil
es gibt ja auch zu wenig Leute, die Lehrer werden wollen und dann gerade noch eben Musik auch vermitteln.
Ja genau. Also das ist ein total ehrenwerter Beruf. Der ist natürlich in heutigen Zeiten echt auch eine Herausforderung, weil es auch viel um Sozialarbeit geht und einfach, je nachdem, wo man an der Schule ist. Bei mir war es tatsächlich einfach, das hat sich so entwickelt, weil ich gemerkt habe, dass ich einfach so gerne mit meinem Instrument zusammen bin und einfach so das Auschecken immer wichtiger wurde. Und dann war es einfach ein fließender Übergang. Dann habe ich nach meinem Schulmusikstudium habe ich dann nochmal Jazz-Posaune studiert und bin auch in die Schweiz gegangen, zu Nils Wogram. Und spätestens da war irgendwie so klar, ey, das macht gerade so Bock. Das muss ich irgendwie verfolgen. Und dann habe ich mir tatsächlich so, ich habe gesagt so, ich gebe mir jetzt 10 Jahre Zeit. Also da war ich Mitte 20 irgendwann so oder Ende 20. Und habe gesagt so, wenn ich in 10 Jahren das immer noch cool finde, dann war es richtig. Und wenn nicht, dann. Und dann habe ich tatsächlich wie so einen Termin gemacht und habe dann nach 10 Jahren mal geguckt und dann war alles super und dann habe ich gedacht, alles klar, dann ist doch gut.
Jetzt geht's weiter.
Ja, genau.
In der Zeit hast du ja auch die Fette Hupe mitgegründet.
Genau.
Eine der einzigen professionellen Big Bands in Deutschland.
Der wenigen, sagen wir mal.
Oder ja, der wenigen. Genau. Ich habe es eingangs gesagt, du bist ein Big Band-Nerd. Was macht denn die Musik nochmal besonders für dich?
Auch das ist eine sehr vielschichtige Frage. Also erstens, der Klangkörper ist tierisch, weil er unfassbar laut sein kann, unfassbar leise sein kann, unfassbar vielfältig sein kann. Ich mag das mit Gruppen zu arbeiten, als Leiter jetzt in dem Fall, weil es ist so total spannend zu sehen, wie kann ich wem jetzt noch irgendwas helfen oder irgendwas Entscheidendes noch mitgeben, damit es insgesamt besser wird. Wie kriege ich die noch besser als Gruppe zusammen? Und aus Arrangeur- oder Kompositionssicht finde ich es halt total spannend, dieser Klangkörper bietet so viele Farben. Also das ist manchmal so, wenn ich schreibe, ist das so wie so eine Farbpalette und dann sage ich, oh, ich brauche ein bisschen Blau. Wie kriege ich jetzt ein schönes, helles Blau zusammen? Ah, ich mische noch ein bisschen Grün dazu. Und das sind die verschiedenen Klangfarben, die ich habe. Lasse ich die Melodie jetzt lieber von der Flöte spielen, zusammen mit dem Flügelhorn oder doch lieber 2 Saxophone? Und das bietet unglaublich viele Möglichkeiten. Das finde ich so spannend. Das ist ein mächtiger Klangkörper.
Den Klangkörper kann man übrigens bei uns gerade aktuell hören, Fette Hupe.
Guter Hinweis.
Genau, ihr habt bei der letzten Jazzwoche Hannover, also im Herbst, im Pavillon gespielt, zusammen eben mit Nils Wogram.
Genau.
Mit deinem ehemaligen Lehrer und mittlerweile Freund und eben Posaunist. Ganz umtriebig und wahnsinnig virtuos.
Ja, Nils ist, das ist ein Role Model, finde ich, für uns. Ich kenne keine oder wenig MusikerInnen, die so krass ihren Weg verfolgen und immer wieder neue Alben rausbringen und so konsequent ihre Musik machen. Das ist schon sehr beeindruckend.
Gibt es andere Vorbilder, die dich geprägt haben?
Also natürlich gibt es so Vorbilder, kann man beim Schreiben, komme ich nicht an Duke Ellington und Bob Brookmeyer. Also es gibt immer so Namen, die man irgendwie so hat. Ich finde es irgendwie wichtiger, ich hatte so im Laufe meiner Karriere, gerade am Anfang logischerweise, immer Menschen, die mich geprägt haben. Also jetzt, das hatte ich in einem anderen Interview auch letztes Mal schon gesagt, mein alter Musiklehrer an der Schule, Heino Tangermann. Ohne den hätte ich das alles nicht gemacht. Dann war ich mein erster Posaunenlehrer, Jazz-Posaunenlehrer in Hannover, Ed Kröger. Ich nenne ihn gerne den Jean Connery des Jazz.
Weil er
so, weil er, das ist einfach so ein, der ist jetzt über 80 und hat früher mit allen Cats irgendwie gespielt, irgendwie so, und der hatte so viele Geschichten zu erzählen und war so, der redet immer so. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Set. So, der hatte so eine Ästhetik, die mir total getaugt hat, irgendwie so. Und da habe ich eben ganz viel mitgenommen für mich.
Cats sind übrigens quasi Ikonen oder wie soll man
ja,
sagen?
Cats, so, die krassen SpielerInnen ja, aus der Szene von genau so. Wenn man hip spielt, dann ist man ein Cat. Ob das Sinn macht, ist eine Frage. Aber genau, da gab es so mehrere auf dem Weg, die mich irgendwie mitgenommen haben. Nils ist auch so jemand, Nils Wogram. Da wird man so mitgenommen auf seinem Weg und so getragen für eine Zeit. Und das hat mir total viel gebracht. Das versuche ich auch weiterzugeben. Deswegen unterrichte ich, glaube ich, auch so gerne, weil ich so das Gefühl habe, das hat mir am meisten geholfen, das möchte ich irgendwie auch ermöglichen.
Also es geht ja auch wieder um dieses Gemeinschaftsgefühl und anderen zu vermitteln, dass man da ist, dass man sich um sie kümmert, dass man eben nicht der abgehobene Cat, sage ich jetzt nochmal, oder irgendwie Profi ist, der da vorne irgendwie zwar sehr beeindruckend spielt, aber eigentlich auch nicht angesprochen werden will.
Auch ein weiterer, der mich wirklich begleitet hat, ist Rainer Tempel, ein toller Arrangeur und Komponist, mit dem ich in der Schweiz auch Kurzunterricht haben durfte. Und der sagte mal, alle tanzen ums goldene Kalb, aber das goldene Kalb ist halt also so groß, also quasi so ein Finger breit groß sozusagen. Das heißt, es lohnt sich überhaupt nicht zu versuchen, das goldene Kalb irgendwie, ne, wir sind alle, sitzen alle im gleichen Boot. So. Und das macht keinen Sinn, dagegen zu arbeiten. Das heißt, wenn ich jemanden supporten kann und der auch Bock drauf hat, dann machen wir das. Punkt.
Ich habe das vorhin gar nicht zu Ende erzählt, nämlich das ist dieses Konzert der Fetten Hupe zusammen mit Nils Wogram, was letztes Jahr aufgenommen wurde bei der Jazzwoche Hannover, auch bei uns im Netz gibt auf ndr.de/kultur. Die Fette Hupe ist ja sowieso umtriebig, das steht auch immer schön mit drin in den Pressetexten. Wie umtriebig ist sie denn in dem Jahr, was jetzt gerade so kommt? Was habt ihr für Projekte?
Ja, wir starten wieder durch. Die Hupe ist ja jetzt seit 17 Jahren schon. Gott, oh Gott. Die Band wird alt. haben wir eigentlich jedes Jahr so bis zu 15 Konzerte, 16 Konzerte gespielt, was für eine freie Big Band echt cool ist. Zum letzten Jahr zum ersten Mal nicht, weil ich mittlerweile Papa geworden bin und dann einfach andere Sachen wichtiger waren. Und jetzt starten wir wieder durch. Wir werden wieder regelmäßig in Hannover spielen. Im April fangen wir an. Da kommt Matthias Schriefel zu uns und da werden wir seine hippe Musik spielen. Das wird sehr lustig, kann ich jetzt schon sagen. Und wir werden auch wieder Vermittlungskonzerte spielen, unsere Huckepack-Konzerte, so heißen die. Da gehen wir an Schulen und arbeiten am Nachmittag mit den Schulbands und abends spielen wir ein Doppelkonzert. Also jetzt geht's wieder los auf jeden Fall. Da freue ich mich auch sehr drauf.
Wenn du vielleicht zum Abschluss noch so auf die Szene guckst, auch auf die neue Generation. Ich habe gar nicht gesagt, du bist ja auch beim Landesjugendjazzorchester in Hamburg Leiter.
Genau.
Also du hast da wirklich einen sehr guten Überblick bei uns im Norden, aber überhaupt deutschlandweit. Gibt es irgendwas, was du dir wünschst für die Szene, wo sie sich hinbewegen soll? Oder auch wie vielleicht Musikerinnen und Musiker sich aufstellen sollen? Was ist für dich eine schöne Vision?
Also eigentlich passt es auch zu dem, was wir schon vorher besprochen hatten, dieses Miteinander, aufeinander aufpassen. Das ist, finde ich, total wichtig. Das hat uns eigentlich Corona gelehrt. Die Corona-Zeit hat uns das gelehrt. Da hatten wir in Hannover ein Projekt, was ich mit unserem Verein gemacht hatte, die Jazzhilfe. Da haben wir Spenden eingesammelt und haben das an MusikerInnen ausgezahlt als Hilfen. Und da habe ich mit ihnen halt viel gesprochen, wo die Baustellen sind, wo es hakt und sowas. Und da ging es ganz viel darum, man braucht Netzwerke. Wenn man ein gutes Netzwerk hat, dann kann man auch schwierige Situationen abfangen. Dann kann man sich gegenseitig helfen und so weiter. Das Zweite ist, es ist total wichtig, dass man über den eigenen Tellerrand hinausguckt. Das heißt, was gibt es vielleicht noch abseits von meinem Instrument, was mir irgendwie in meinem Dasein als professioneller Musiker, Musikerin helfen kann? Sei es Musikvermittlung, sei es Kulturmanagement, sei es, ich kenne so viele tolle Leute, Musikerinnen, die noch was anderes nebenbei machen, die noch Fotografinnen sind. Tolle, die damit auch Geld verdienen und irgendwie auch Kunst machen. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns breit aufstellen. Und im besten Falle brauchen wir das, also weißt du, im besten Falle, vielleicht, ich kann auch Musikerinnen, die nur Instrument brauchen und das ist auch legitim. Dann go for it und dann muss man halt gucken, wie kriege ich das hin, dass ich nur das machen kann. Das ist dann wahrscheinlich in der heutigen Zeit mit ein paar Entbehrungen verbunden, aber kann natürlich trotzdem super glücklich machen. Und vielleicht ist das ein Hauptding, wie werde ich glücklich? Also wie, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass die jungen Studierenden, das Studium ist tierisch, weil man kann sich ausprobieren. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es, denen so einen Weg zu zeigen, was passiert danach. Das ist auch im Bujatsu zum Beispiel wichtig. Da legen wir viel Wert auf Musikergesundheit. Wir machen Workshops zum Thema GEMA, KSK, also einfach, dass die einfach Handwerkszeug bekommen fürs professionelle Leben. Und sowas wird einfach wichtig. Wenn wir gut netzwerken und uns breit aufstellen als Szene, dann hat das eine Chance. Dann haben wir auch eine Chance gegenüber Kultur, Politik oder in der Kulturpolitik als Gemeinschaft zu sagen, ey, wir, das und das brauchen wir, um zu bestehen. Wir brauchen eure Hilfe. So. Wenn einer sagt, hier, ich brauche mehr Geld, dann wird das nicht gehört in der Politik.
Hm. Wann spielst du das nächste Mal Posaune?
Oh, das ist eine gemeine Frage. Ich glaube, den nächsten Gig, das ist jetzt echt traurig, ist, glaube ich, im Juni. Tatsächlich, die steht bei mir im Büro und guckt mich meistens böse an. ab und zu hole ich sie raus, aber das ist tatsächlich im Augenblick sehr selten, weil so viel einfach Big Band leiten und schreiben. Vor allem leiten im Augenblick, was total Bock macht, okay. Ansteht.
So, ich gucke dich ganz glücklich an und sag danke für den Besuch bei NDR Kultur, Jörn Markussen-Wulff, Posaunist, Dirigent, Arrangeur, Komponist und eben neuer Leiter des Bujatsu. Und dann viel Erfolg bei allem, was kommt.
Ja, danke, danke.
NDR Kultur.